Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, was der Wochenspruch schon in Teil B zum Inhalt hat, die Herrlichkeit des Herrn, das wollen wir heute in der Predigt einmal näher betrachten. Ich lese uns dazu den Predigttext, der uns für heute vorgeschlagen ist. Wir haben ihn hier vorne auch an der Wand stehen, aus Offenbarung 1, ab Vers 9. Da heißt es, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wir beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Der Jünger und Apostel Johannes war auf eine Insel verbannt. Das ist derselbe Johannes, der uns das Evangelium hinterlassen hat. Er hatte sich durch sein Zeugnis über Jesus Christus und über seinen Glauben an Jesus Christus nicht abirren lassen, dafür nun auch die Konsequenzen zu tragen. Er wurde auf eine Insel verbannt, Patmos. Damals ging man nicht auf eine Insel, um dort Urlaub zu machen. Insel, das war ein hartes Los. Ja. Wenn wir mal uns mal erholen wollen, dann fahren wir mal auf Amrum oder auf Norderney oder auf eine Hallig oder was es auch sei. Johannes war in der Verbannung auf Patmos. Ich finde das so bezeichnend, dass hier ein menschlicher Verfasser genannt wird. Dieses Buch der Offenbarung ist eben nicht einfach vom Himmel gefallen und war dann einfach da, sondern ein Mensch hat es aufgeschrieben. Johannes bekommt den Auftrag, schreibe. Von einem Menschen geschrieben. Gott lässt einen Menschen schreiben, einen Bruder und einen Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum, so stellt er sich vor. Also jemand, der durch den Glauben zu einem Kind Gottes geworden ist, Königskind, und dadurch eben auch viel Bedrängnis erfährt. Nicht so ein fröhlich, alle Tage Sonnenschein-Christen, sondern einen, der auch weiß, was Bedrängnis ist. Einen, der seinen Glauben ernst nimmt. Denn auf Patmos ist er nicht, weil er was ausgefressen hat, sondern um seines Zeugnisses für Jesu willen. Und er schreibt, dass er am Tag des Herrn im Geist war. Was ist Tag des Herrn? Das war interessant zu lesen. Einige Ausleger meinten, der Sonntag sei hier gemeint. Ja, also als Tag des Herrn, wie wir ja heute auch sagen, Sonntag ist Gottesdienst. Ja, da ist der Tag des Herrn. Ich meine etwas anderes und der griechische Text weist uns auch einen anderen Weg. Es ist sicherlich nicht der Sonntag gemeint, sondern den Ausdruck Tag des Herrn finden wir in der Bibel im Alten und im Neuen Testament. Ja? Und dabei meint Tag des Herrn ein letztendliches Eingreifen Gottes in diese Welt, wobei alle Ungerechtigkeit und Ungläubigen unter den Zorn Gottes fallen werden. Das meint Tag des Herrn. Da heißt es bei Joel, bei dem Propheten zum Beispiel, Joel 1,15, wehe über den Tag, denn nahe ist der, jetzt kommt es, Tag des Herrn, und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Oder in Kapitel 3, Vers 4, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe, jetzt kommt es, der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und jetzt mal neutestamentlich, 1. Thessalonicher 5, Vers 2, da heißt es, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn mit Voranmeldung kommt. Steht schon in eurem Kalender, müsst ihr nur reingucken, wann der kommt. So kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wann kommt der Dieb? Meldet der sich vorher an? Frau Pleik, ich komme an dem und dem Tag und breche bei Ihnen ein. Das wird er nicht tun. Wie ein Dieb in der Nacht. Wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt plötzlich Verderben über Sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und Sie werden nicht entfliehen. Und andere Hinweise finden wir über den Tag des Herrn. Johannes bekommt also in einer Vision Einblick in diesen zukünftigen Tag des Herrn, was an diesem Tag des Herrn sein wird. Ralf, könntest du mir Wasser mitbringen? Was an diesem Tag des Herrn sein wird. Und ab dem 4. Kapitel in der Offenbarung werden dann die Ereignisse des Tages des Herrn eingeläutet, wo Gott zu Gericht sitzen wird. So, Johannes hörte jetzt hinter sich eine große Stimme wie von einer Posaune. Ich hatte im Vorfeld überlegt, ob ich den Reinhold oder den Manfred bitte, einfach jetzt mal mit der Posaune so einen Proklamationsschall hier zu ertönen zu lassen. Können wir uns vorstellen, eine Stimme wie von einer Posaune. Nächsten Sonntag. Durchdringend, unüberhörbar. Er sollte alles, was er sieht, aufschreiben in ein Buch und den 7 Gemeinden in Kleinasien schicken. Und dann werden die Gemeinden beschrieben, und wenn man sich das auf der Karte anguckt, entsteht da so ein Halbkreis. Wie? ach so, jetzt ist Ralf weg, wie unser Bild zu Beginn, das war auch so ein Halbkreis, so ungefähr wird das hier auch beschrieben. Und dann, Dankeschön, schreibt Johannes, was er sah, als er sich umwandte. Was hätten wir jetzt erwartet? Wie bitte? Ein Posaunenchor. Was hätten wir erwartet? Wir dürfen jetzt mal mitgucken. Johannes beschreibt, was er sah. Selten, dass wir mal Einblick bekommen in das, was jemand sieht, der dem lebendigen Gott begegnet. Er beschreibt den erhöhten Christus, den er hier im Geiste sieht. Inmitten der 7 goldenen Leuchter. Weiß, die Reinheit, Gold, der Gehorsam, Feuerflammen für das verzehrende Gericht über alles, was nicht Bestand hat. Bronzene Füße, wie glühend. Was ist das denn? Ein Hinweis auf den Bronzealtar im Tempel in Jerusalem. Was war das für ein Altar? Ein Altar für das Sühnopfer. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Seine Stimme gewaltig wie Wasserrauschen. Habt ihr mal neben einem richtigen Wasserfall gestanden? Nee? Wer hat da schon mal gestanden? Wie laut ist das? Ja, donnernd fast, ja. Dröhnend, donnernd. Ja. Voller Leben und Reinigung und Gericht. Wasser ist in der Bibel ja einerseits ein Begriff von Reinigung, aber auch von Gericht, Sintflut zum Beispiel. Oder in der Taufe, das Untertauchen, der alte Mensch muss sterben, auch ein Gerichtszeichen. Das Angesicht strahlend wie die Sonne. Können wir da reingucken in die Sonne? Nee. Ohne Glas, ohne Sonnenbrille können wir da nicht reingucken. Man kann in dieses Angesicht nicht hineinblicken, es deckt alles auf. In der rechten Hand 7 Sterne, das wird in Vers 20 nicht mehr Bestandteil unseres Predigttextes, dann selber von Gott gedeutet, die Engel der 7 Gemeinden. Also in der rechten, was ist die rechte Hand normalerweise? Die ausführende Hand. Normal bei Rechtshändern, das meiste machen wir mit der rechten Hand. Ja, wenn wir jemandem eine donnern oder jemandem die Hand geben, machen wir das mit der rechten Hand. Die ausführende Hand. Ja. Also sein Wille geschieht und sein Reich kommt. Die Gemeinden in der Welt, diese Sterne stehen ja für die Engel der Gemeinden, die Gemeinden in der Welt sind Ausführer des Willens Gottes. Wir haben Anteil daran, dass der Wille Gottes in dieser Welt geschieht. Wir sind nicht nur eine Zweckgemeinschaft, sondern Teil dieses großen Planes Gottes. Und deswegen wird die Gemeinde auch niemand überwältigen können. Die Gemeinde Jesu in dieser Welt. Ist nicht kaputt zu kriegen. Er hält sie in seinen Händen. Gegen die Gemeinde Gottes kommt niemand mehr an. Aus seinem Munde ein zweischneidiges, scharfes Schwert. Nun ist er nicht mehr das Kind in der Krippe, auch nicht mehr der leidende Gottesknecht. Nun ist er der Herr, an dem sich die Geister scheiden. Ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und jetzt schreibt Johannes, dass er beim Anblick dessen in Verzückung geriet und anfing zu tanzen, denke ich an seine Liebe für mich, dann erfüllt mich Jubel, dann möchte ich tanzen. Er gerät in Verzückung und Schwärmerei. Ja. Er schreibt, dass er bei dem Anblick dessen zu seinen Füßen fiel wie tot. Was waren die Füße? Ja, die bronzenen Füße, das Bild für den Sühnealtar. Er fällt erstmal zu Boden, er weiß, ohne Sühne muss ich vergehen vor diesem Heiligen. Er fällt wie tot. Da muss erstmal die Sühne gebracht werden für all meine Unheiligkeit, für meine Schuld. Deshalb fällt er vor ihm nieder wie tot. Wie glühendes Erz wurden sie beschrieben. Johannes erkannte, ich brauche Sühne, sonst muss ich vergehen. Er gerät nicht in Verzückung. Er fiel zu seinen Füßen. Das haben wir in der Bibel öfters, wenn Menschen dem heiligen Gott begegneten. Auch Saulus von Tarsus fiel erstmal um und war blind. Das haute sie um, sie fielen vor ihm nieder. Erstaunlich hier, in dem Evangelium von Johannes sehen wir noch im 13. Kapitel, wie das noch anders war. Da legte Johannes sein Haupt noch auf die Brust Jesu. Da war er noch nicht verherrlicht. Da war er noch nicht der, der er jetzt ist. Da war er noch menschlicher. Wir haben es heute mit dem verherrlichten Christus zu tun. Der, der vorher seinen Kopf auf seine Brust legte, liegt jetzt zu seinen Füßen wie tot. Er erkennt die Heiligkeit, die Herrlichkeit Jesu. Da musste ich erstmal innehalten an der Stelle, als die Predigt entstand. Diese Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Wir haben es mit dem Verherrlichten zu tun, mit dem gekreuzigten, auferstandenen, zur Rechten Gottes sitzenden. Da können wir nicht so kumpelhaft mit ihm umgehen. Er ist nicht mehr in der Krippe. Er ist nicht mehr der bemitleidenswerte Mann am Kreuz. Er ist der Herr. Wenn wir doch das in den Gemeinden wieder neu bedächten. Der heilige Christus. Und wie gehen wir manchmal mit ihm um, als könnte man mit ihm machen, was man wollte. Gott als Hampelmann. Als ließe er sich vor jeden unserer Karren spannen. Vor allem vor einen Karren der Toleranz, die aber in dieser Vision des Johannes überhaupt keinen Platz hat. Die kommt überhaupt nicht vor. Da geht es nachher darum, ums Dabeisein oder nicht. Nicht um eine Toleranz, die alle Maßstäbe aufgegeben hat, sich letztendlich selber überflüssig und bedeutungslos macht. Er ist der Herr. Und nicht Hampelmann, wo ich am Strick ziehe und Gott tanzt nach meiner Pfeife. Der Heilige. Und diesem Johannes, der zu Füßen liegt, also um ein anderes Bild zu verwenden, also der Johannes, der zu Füßen liegt, um jetzt ein anderes Bild zu verwenden, der liegt, das ist ein schweres Bild jetzt, vor dem Brandopferaltar Christi auf Golgatha. Diesem Menschen, der weiß, ich brauche Sühne, dem wendet sich dieser Heilige jetzt zu. Und wie macht er das? Seine rechte Hand ist doch besetzt. Da sind doch die sieben Sterne. Aber mit dieser Rechten berührt er Johannes. Ich frage mich, was hat er mit diesen sieben Sternen so lange gemacht? Wird gar nicht erwähnt. Aber er lässt die 99 zurück und wendet sich dem einen zu. Berührt ihn und spricht: Fürchte dich nicht. Das kam Johannes bekannt vor. Das hatte er von Jesus öfters schon gehört. Fürchte dich nicht. Wieso vergeht Johannes nicht? Spätestens bei der Berührung. Weil er die Sühne angenommen hat, das, was Jesus für uns getan hat, sind wir mit unserem Leben am Brandopferaltar Christi auf Golgatha gewesen? Haben wir begriffen und es angenommen, dass nur das, was er am Kreuz für mich getan hat, mich vor Gott gerecht machen kann? Dann können wir auch vor diesem Heiligen bestehen. Das ist Evangelium. Fürchte dich nicht. Wir brauchen vor der Heiligkeit Gottes keine Angst mehr zu haben. Wenn wir an ihn glauben, sind wir auch heilig. Dann können wir vor der Heiligkeit Gottes bestehen. Warum? Weil Jesus das alles für uns getan hat und es uns im Glauben schenkt. Dann sind wir heilig, wie er heilig ist. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Dann können wir vor ihm bestehen und gehören ihm. Und jetzt kommt noch ein Wort, was gerade Johannes von ihm kannte. Ich bin. Wo stehen die ganzen Ich bin-Worte? Im Johannesevangelium. Ja? Auferstehung und das Leben, das Brot, die Tür, ihr kennt das. Der gute Hirte, der Weinstock und so weiter. Und hier, ich bin, hier ist wieder ein Wort, was Johannes bekannt vorkam, das kannte er zu gut. Und jetzt spricht der, an dessen Brust sein Kopf lag, dieselben Worte, die er auch als Mensch schon sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin. Aber jetzt als der Überwinder, jetzt kann er sagen, ich bin der Erste und der Letzte. Willi, und überlebe alle. Übersetzt die chinesische Bibel. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige oder der Erste und der Letzte und viel schöner klingt und ich überlebe alle. Johannes hatte sein irdisches Leben mitbekommen, das irdische Leben Jesu, zumindest einen Ausschnitt davon. Und nun sieht er das, was Jesus schon zu Erdenzeiten gesagt hatte und die Jünger nicht verstanden. Nun durfte Johannes den geliebten Herrn sehen, wie er ist. Und das alles geht dem voran, was dann ab Kapitel 4 ausgeführt. Am Anfang steht die Begegnung des Johannes im Geiste mit dem verherrlichten Christus. Der Tag des Herrn. Und so sollen wir als Christen leben, als solche, die dem Tag des Herrn entgegenleben mit freudiger Erwartung. Wir dürfen uns freuen auf den Tag des Herrn. Der wird alles halten, was er verspricht. Und da geschieht unsere letztendliche Vollendung. Da ist all das vorbei, was uns hier immer wieder unseren Glauben rauben will, unser Vertrauen, unsere Nöte und Sorgen und Ängste und der Tod und die Krankheit und was es auch sei. Wird dann ein Ende haben. Da geschieht aber auch Trennung. Da geschieht das Ende der Schöpfung. Die neue Welt Gottes, die er bereithält für die, die ihn lieben. Es war mal im Fernsehen, jetzt habe ich gar nicht, ein Bericht über eine, ich weiß nicht mehr welche, das war eine christliche Drogenarbeit, Entzugsarbeit für Drogenabhängige. Und es war, glaube ich, bei Spiegel TV. Und das endete dann so, dass man am Schluss dem Leiter dieser Einrichtung vorwarf, ihr nehmt dem Menschen doch nur eine Abhängigkeit und versetzt sie nur in eine andere, nämlich in die von eurem Jesus. Und jetzt hätte der Leiter ja beleidigt reagieren können und dann hat er den Satz gesagt, ja, stimmt, aber diese Abhängigkeit führt wenigstens ins ewige Leben. Toller Satz. Diese Erwartung auf den Tag des Herrn. Als Helmut Kreft gestorben war, schrieb ich einem Bruder eine Nachricht, dass Helmut Kreft gestorben ist. Da schrieb er Helmut Kreft ist gestorben und da schrieb er gleich zurück und wird auferstehen unverweslich. Das soll unsere Haltung sein. Ja? Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Das hat unser Herr, der Lebendige. Das kann er Johannes hier sagen. Neue Welt Gottes bereit für die, die ihn lieben. Bist du dabei? Hast du Frieden mit Gott? Bist du bei dem Brandopferaltar Jesu auf Golgatha gewesen? Gilt es auch für dich? Fürchte dich nicht? Oder hast du Ungewissheit, ob du am Tag des Herrn dabei bist? Bei der Schar derer, die singen und jubeln werden, wenn er erscheint. Dann dürfen wir singen und dann dürfen wir jubeln, wenn er erscheint. Dann haben wir allen Grund. Ich singe ja so auch oft, müsst ihr mal bei Drielings fragen, die hören das immer, habe ich mir sagen lassen. Aber das wird dann echter Gesang der Freude sein. Echte Freude. Bist du dabei, wenn er erscheint? Du darfst Gewissheit haben. Der Heilige Geist schenkt uns diese Gewissheit. Durch den Glauben an Jesus gilt es auch uns. Lasst uns ihm danken. Und ihn anbeten. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir vor deiner Heiligkeit nicht mehr vergehen müssen, sondern dass du in Jesus all das für uns getan hast, was uns vor dir gerecht macht, dass du uns auch zu Heiligen gemacht hast, dass wir vor deiner Herrlichkeit stehen und singen und uns freuen dürfen und nicht vergehen müssen wie Wachs, das zerfließt. Danke, Herr, dass du uns das Angebot machst, dass wir deine Sühne, die du gewirkt hast und teuer erworben hast, für uns in Anspruch nehmen, dass es uns im Glauben gilt, dass auch du uns anrührst und sagst, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Dass du das erste Wort über uns gesprochen hast und du auch das letzte sprechen wirst. Dass du das Leben bist und der Weg und die Wahrheit. Halte uns bei dir. Mach es uns immer wieder neu gewiss. Wir wollen glauben, Herr, hilf unserem Unglauben. Amen.